Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Die Filmkunstwochen in München beschäftigen uns heute und dort in München auch eine Ausstellung des Fotografen Albert Ringer-Patsch. Dazu die Ruhrtriennale im Pott. In der Bochumer Turbinenhalle tanzt die dominikanische Choreografin Licia Lewis. Zuerst aber das Publikum. Das ist viel mehr als nur Zuhörerinnen und Zuschauer. Die Kommunikation geht in beide Richtungen. Was wir in unserer Reihe zum Publikum, in der wir mit Künstlerinnen und Künstlern über ihr Publikum sprechen, schon häufiger gehört haben. So sehr das für den Moment gilt, in dem die Kunst im Spannungsfeld zwischen Bühne und Publikum sich ereignet, bei einem Konzert, einer Lesung oder einem Tanzabend, für die Planung und Entwicklung kultureller Ereignisse gilt es kaum. Birgit Mandl ist Professorin für Kulturvermittlung und Direktorin des Instituts für Kulturpolitik an der Universität Hildesheim. Sie plädiert dafür, dass das Publikum noch viel ernster genommen wird und viel stärker einbezogen in das, was in den Häusern der Kultur passiert. Ich habe sie gefragt, was wir denn eigentlich wissen über das Publikum.
Man kann sagen, auf einer allerersten, sehr allgemeinen Unterteilungen kann man eigentlich sagen, wir haben das sogenannte Kernkulturpublikum. Das sind die Menschen, die so ungefähr 12-mal pro Jahr tatsächlich in eine kulturelle, außerhäusige Veranstaltung gehen. Das macht nur ungefähr 10% aus. Dann haben wir das sogenannte Gelegenheitspublikum, ungefähr 40% der Bevölkerung, die vielleicht so 2-3 Mal im Jahr irgendwo hingehen ins Museum, weil es da so guten Kaffee und Kuchen gibt, hinterher ins Theater, weil sie eine Einladung haben oder ähnliches. Und dann haben wir die größte Gruppe der Nichtbesucherinnen und Besucher. Das sind 50%. Und das ist tatsächlich die allergrößte Gruppe, die sich in der Regel überhaupt nicht interessiert für so außerhäusige Kulturangebote und schon gar nicht für die Kulturangebote, die öffentlich gefördert sind, weil die in der Regel auch als sehr komplex, kompliziert, vielleicht auch manchmal elitär wahrgenommen werden.
Klingt jetzt irgendwie ganz schlimm, dass die Hälfte aller Menschen gar nicht Kulturangebote wahrnimmt. Aber man wird auf der anderen Seite auch sagen können, mehr als die Hälfte geht auch nicht zum Fußball, ne?
Ja, absolut. Ich sage nochmal, eine gute Nachricht ist, ich habe dazu 2020 eine Bevölkerungsbefragung gemacht, dass obwohl nur ein so kleiner Prozentsatz zum Beispiel die öffentlich geförderten Theaterangebote in Deutschland wahrnimmt, dass doch 86% der Befragten, und danach haben wir dezidiert gefragt, sagten, dass die hohe öffentliche Kulturförderung unbedingt beibehalten oder sogar noch erhöht werden sollte. Das heißt, man kann sagen, obwohl ganz viele Menschen für sich persönlich das Gefühl haben, ist nichts für mich, hat nichts mit meinem Leben zu tun, finden sie doch, dass bestimmte Kunst- und Kulturformen, die wir öffentlich fördern, sehr wichtig sind für unsere Gesellschaft.
Das Publikum, es mischt sich ja auch ein. Das haben wir in Bayreuth erlebt in diesem Jahr ganz intensiv. Da sitzt mutmaßlich ein sehr fachkundiges Publikum im Theatersaal, aber gleichzeitig auch eins, das eigentlich Erneuerung oft nicht so gerne möchte und dem sehr kritisch gegenübersteht. Da gibt es dann viele Buß. Ist das eine produktive Haltung? Ist das ein produktives Wirken des Publikums?
Jede Art von Reaktion ist aus meiner Sicht auch eine produktive Reaktion und ein gutes Feedback, weil es ja auch immer darum geht, gerade bei Live-Veranstaltungen, das Publikum atmet im gleichen Raum und vollendet irgendwie auch so eine Inszenierung in dem Moment. Es gehört also unbedingt dazu. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, das Publikum in Bayreuth ist ein ganz spezielles Publikum. Es gehört zu diesen 10% der Kernkulturnutzer. Es hat in der Regel ein eher hohes formales Bildungsniveau. Es ist meistens akademisch, es ist eher älter, es ist eher weiblich.
Und es hat Recht, ne? Das ist das Wichtigste vielleicht.
Und es ist das Publikum, was wirklich seit Jahrzehnten dorthin geht und was eine eher konservative Sicht auf Kunst und Kultur hat und eben klassische Inszenierungen bevorzugt. Das ist aber keineswegs das Gros des Publikums. Es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die vielleicht grundsätzlich einen ähnlichen sozioökonomischen Hintergrund haben, aber doch wie man sagen würde, zu einer ganz anderen Milieugruppe gehören und gerade Innovationen, Performances, Neuinszenierungen, überraschende Perspektiven lieben. Aber das Bayreuther Publikum gehört nun gerade nicht dazu.
Gleichwohl zeigt es eigentlich wie in so einer Nussschale, was Kunst kann. Und wie Kunst auch den Diskurs voranbringen kann, also auch durch die Ablehnung. Ne? In dem Moment, in dem man sich mit etwas auseinandersetzt und es ablehnt, passiert ja trotzdem unheimlich viel. Das heißt, gerade solche kontroversen Dinge sind ja besonders spannend zwischen Künstlern und Publikum.
Unbedingt. Allerdings muss man dazu sagen, dass die sich natürlich auch in einem ganz bestimmten Bevölkerungssegment insgesamt abspielen. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir das Spektrum der Bevölkerung etwas erweitern würden. Und auch noch mal ganz andere Perspektiven, ganz andere Interessen, ganz andere auch künstlerisch-ästhetische Präferenzen mit reinnehmen würden.
Ja, über die Diversität der Publika wird viel gesprochen und dass zum Beispiel Menschen mit migrantischer Geschichte in vielen Kulturbereichen überhaupt nicht auftauchen, weil sie andere Traditionen haben und mit dem etablierten Kulturbetrieb wenig Anknüpfungspunkte. Wenn Sie sagen, das sind ungefähr 50%, die sich überhaupt nicht dafür interessieren oder die es jedenfalls nicht wahrnehmen, dann könnte man ja sagen, gut, dann wollen die halt nicht. Auf der anderen Seite zeigen ja immer wieder Experimente, wie sie gerade in Paderborn gemacht wurden, dass wenn man zum Beispiel den Eintritt im Museum so gestaltet, dass man zahlen kann, was man will, dass dann zwar die Einnahmen nicht zurückgehen, aber mehr Menschen kommen. Sind es also auch die Eintrittsgelder?
Also ich würde sagen, die Eintrittsgelder können eine von vielen, vielen Barrieren sein. Und tatsächlich ja, auch aus dem Museumssektor in England, wo man schon sehr lange freien Eintritt hat für die permanenten Sammlungen, wissen wir, dass freie Eintritte dafür sorgen, dass der Besuch sehr, sehr stark steigt. Das heißt aber nicht, dass man nun bei den 50% ankommt, sondern das sind dann eher die Gelegenheitsbesucher, die sagen, da kann ich ganz niedrigschwellig mal gucken, ob mir das gefällt und wenn es mir nicht gefällt, dann gehe ich eben wieder raus. Gleichzeitig aber wissen wir zum Beispiel aus der Nichtbesucherforschung, dass andere Barrieren sehr viel stärker sind. Der häufigste Grund ist kein Interesse. Also sie haben das Gefühl, dass das einfach nichts mit ihrem Leben, mit ihren persönlichen Interessen zu tun hat. Es ist oft aber auch die Angst davor, dass man da überhaupt nichts versteht, dass man sich blöd fühlt, dass man sich deplatziert fühlt. Das heißt, es gibt vielfältigste Barrieren und ganz unterschiedliche Strategien, um solche Barrieren dann zu überwinden.
Ja, damit sind wir beim Abholen. Das ist ja ein beliebtes Wort in der Kulturszene. Man müsse das Publikum abholen, da wo es ist. Wie groß ist denn die Gefahr, dass beim Abholen dann das, was man eigentlich machen wollte, nämlich die Kunst, auf der Strecke bleibt?
Also ich glaube, das kann überhaupt nicht passieren. Man kann eigentlich gar nicht genug abholen. Und wenn man zum Beispiel ein aktuelles Kunstevent nimmt, wie die Documenta 15, mal ganz unabhängig von den ganzen Skandalen drumherum, kann man zum Beispiel sagen, die Kunstinstallationen, die man dort sieht, von vorwiegend Kunstschaffenden auch aus ganz anderen kulturellen Hintergründen, die lassen sich nicht verstehen, wenn sie nicht gleichzeitig vermittelt werden, wenn nicht gleichzeitig auch ein Zugang geschaffen wird.
Aber es ist ein Riesenpublikumserfolg. Also sagt die Documenta jedenfalls schon 400.000 Besucher in der ersten Hälfte und die Leute seien alle glücklich, die da sind. Obwohl sie es nicht verstehen?
Die Documenta hat tatsächlich einen Riesenstab von insgesamt 140 sogenannten SOBATs, also Kulturvermittlerinnen und Vermittler, eingestellt. Und fast alle der Besucherinnen nehmen eines dieser Angebote wahr. Wir machen dort eine Besucherforschung mit Studierenden gemeinsam. Und unisono können wir schon jetzt sagen bei unseren vielen Interviews, dass alle sagen, ohne diese Art von Vermittlung, ohne etwas zu erfahren über den politischen Kontext solcher Installationen, über die Kunstschaffenden, wären sie vollkommen frustriert gewesen. Und ja, natürlich, Documenta, Großevent und dazu noch im Moment von diversen Skandalen heimgesucht, was die Sache ja noch attraktiver macht. Das ist natürlich immer ein Faktor, um auch eine hohe Aufmerksamkeit zu schaffen. Und natürlich mit Eventisierung, eine der zentralen Strategien im Audience Development, lässt sich auch ein breites Publikum finden, dass man bestimmte Kulturangebote auch so positionieren kann, dass viele Menschen das Gefühl haben, das ist ein Must-See, das darf ich nicht verpassen. Und da sind alle, also muss auch ich da gewesen sein.
Wenn ich Ihnen zuhöre, dann bekomme ich den Eindruck, dass das Publikum eigentlich idealerweise nicht nur Publikum sein sollte, sondern an dem beteiligt wird, was da passiert. Ist das die Zukunft?
Ich glaube ja, zumindest ein bisschen. Natürlich wollen Menschen da gar nicht ganz aktiv mitmachen und mitbestimmen, denn dazu fühlen sie sich in der Regel gar nicht befähigt und berufen. Aber wir wissen eines sehr klar aus der Audience Development Forschung. If you want to change your audience, you first have to change yourself. Das heißt, dass wenn man mehr und anderes Publikum haben möchte, dann muss man sich auch dahingehend verändern, dass man für anderes Publikum attraktiv und relevant wird. Und das findet man natürlich überhaupt nur dann heraus, wenn man mit bestimmten Bevölkerungsgruppen, die man vielleicht bislang noch nicht erreicht hat als Publikum, in Austausch geht. Das heißt, ich glaube schon, wir wissen das zum Beispiel auch aus Beobachtungen aus England, wo das sehr viel passiert, dass sowas wie Programmbeiräte mit Menschen aus der Nachbarschaft für ein Konzerthaus, für ein Theater, für ein Museum sehr erfolgreich sind, weil man da einfach mal hört, was interessiert Menschen? Welche Themen bewegen die gerade? Was wäre für die spannend? Welche Rahmenprogramme können wir machen? Das heißt, der aktive Einbezug neuer Zielgruppen, vielleicht auch neuer Akteure in sowas wie Programmgestaltung oder vielleicht auch mal eine co-kuratierte Ausstellung mit der Nachbarschaft oder die Bürgerbühnen, die wir jetzt ja auch schon an vielen Theatern haben. Das sorgt auf jeden Fall dafür, dass mehr Leute kommen und dass eben auch andere Leute kommen.
Birgit Mandl, Professorin für Kulturvermittlung an der Universität Hildesheim, in unserer Reihe Publikum. Die Frage, wer eigentlich die Maßstäbe setzt, das interessiert auch die schwarze dominikanische Choreografin Lisha Lewis. In ihrem neuen Tanzabend A Plot, A Scandal setzt sie sich abermals mit der Dominanz der weißen Kultur auseinander, mit Gewaltgeschichte von Rassismus, Kolonialisierung und Sklaverei. Die Premiere, die wird es im Oktober in Berlin geben. Eine Pre-Premiere gab es am Wochenende bei der Ruhrtriennale. Nicole Strecker war dort.
Wer wir sind und warum wir sind, wie wir sind. Zur Beantwortung dieser Fragen hält ja gern schon mal die genealogische Spurensuche her. Bei Lisha Lewis, die aus der Dominikanischen Republik kommt, ist es die Geschichte der Urgroßmutter, die erklären soll, warum Lisha Lewis heute so rebellisch und zornig ist. Ihre Urgroßmutter war eine schwarze Widerstandskämpferin und praktizierte Voodoo, was weiße Plantagenbesitzer eigentlich verboten hatten. Aber Geister sind nun mal nicht tot zu kriegen und so tänzelt nun auch die Urenkelin Lisha Lewis wie in Trance über die Bühne. Sie schlurft rückwärts in Kreisen und Schlangenlinien, als cruise sie zurück in die Vergangenheit. Ihr Kopf schlenkert unkontrolliert mit jedem Schritt. Dann baut sie sich direkt vor dem Publikum auf, als wolle sie ankündigen, worum es in dieser Geschichte gehen soll. Aber die Worte verselbstständigen sich. Sie singt, jault, stottert die Silben wie im Dada, bleckt die Zunge, rollt die Augen, wackelt mit O-Beinen. So parodierten einst die Weißen die Schwarzen in den Minstrel-Shows. So versetzte dann aber auch eine Josephine Baker ihr weißes Publikum in Ekstase. Und wenn es heute eine legitime Nachfahrin der sogenannten schwarzen Venus gibt, dann ist das wohl Lisha Lewis. Auch ihr gelingt nun in ihrem Solo diese merkwürdige Josephine Baker-Mischung aus Groteske und Erotik. Lewis zeigt ihren makellosen Körper. Oben spitzen Balkonett-BH, unten aber schlabbrige Männerunterhose, in die sie auch schon mal beherzt die Hand versenkt. Sie ist grässlich vulgär und deutet doch an, klar könnte sie auch das berühmte Po-Vibrato der Baker imitieren, sie könnte die Beine in Revue-Manier die Luft schmeißen und verführerisch strahlen. Die Baker hat für ihren Mainstream-tauglichen Kampf gegen Rassismus vor kurzem noch einen Platz im Pariser Pantheon bekommen, als erste schwarze Frau Frankreichs. Aber für Bakersche Charmoffensiven ist Licia Lewis wohl eine zu zornige Künstlerin. Auf ihrer Bühne leuchtet stattdessen das Wort Revenge, Rache, als blutrote Lichtinstallation. Dann stülpt sich die Choreografin eine gelockte Allonge-Perücke über, kickt als gelangweilter Aristokrat versilberte Totenschädel herum und sticht mit dem Taktstock in die Luft wie einst Tanzmeister Jean-Baptiste Lully am Hofe von Ludwig XIV. Der war es, der die Tradition des Balletts begründete. Er prägte den Tanz für Jahrhunderte und machte daraus eine Kunstform von Weißen für Weiße. Als Widerstand gegen diese Kolonialisierung des Tanzes mixt Licia Lewis nun aristokratische Menuettschritte und Afrodance, Barock und Jazz. Sie verzerrt den Schönheitskult der europäischen Tanztradition in eine obszöne Farce und zitiert sarkastisch aus dem von Ludwig XIV. Erlassenen Code Noir, dem Dekret, das den Umgang der karibischen Plantagenbesitzer mit ihren Sklaven regelte. Als Performerin macht Licia Lewis das grandios, mit charismatischer Bühnenpräsenz und viel Mut zur Widerwärtigkeit und Verstörung. Aber nach ihrer choreografischen Collage zu Beginn passiert tänzerisch dann nicht mehr viel und auch konzeptuell wirkt manches doch ein bisschen beliebig ineinandergequirlt. Da muss mal wieder der vielbemühte Tanzrebell Václav Nijinsky herhalten, um die soziale Sprengkraft der Voodoo-Tänze ihrer Urgroßmutter zu illustrieren. Und die Kolonialgeschichte wird mit uninspiriertem Name-Dropping abgehandelt. Aber, so sagt Licia Lewis am Ende, manche Geschichten sind eben schwierig zu erzählen. Dann schmiert sie sich weiße Farbe ins Gesicht und lässt absichtsvoll unklar, ob sie damit an die weiß gepuderten Gesichter des urgroßmütterlichen Voodoo-Kultes erinnert oder ob sie demonstratives Whitefacing praktiziert. Ist das jetzt Ritus oder Rassismus? Es ist kompliziert. Und das sind dann die wahren Denkwiderhaken dieses Abends.
A Plot, a Scandal heißt der Abend von Licia Lewis bei der Ruhrtriennale, ein Festival, das vor 20 Jahren gegründet wurde. Schon seit 70 Jahren gibt's die Münchner Filmkunstwochen, ein Sommerfestival aller Programmkinos der Stadt. Zu sehen sind herausragende historische Filme und die begleitet von Vorträgen und Gesprächen, in diesem Jahr zum Beispiel über den im März gestorbenen Drehbuchautor Max Zielmann. Katrin Hillgruber über Film auf Zelluloid.
Es rattert, es knarzt. Mit einem peitschenden Geräusch löst sich das Ende eines schwarzen Filmstreifens von der Metallrolle. Auf diesen Moment hat Alois Gogolzer hinter seinen dicken Brillengläsern gewartet. Routiniert nimmt der Filmvorführer im grauen Arbeitskittel das lose Ende auf und wickelt die Zelluloid-Rolle neu auf. Die Vorstellung kann weitergehen. Peter Gödel drehte seine Dokumentation Der Filmvorführer im Winter 1978-79 im Royal Filmpalast. Im Gegensatz zu vielen anderen Münchner Spielstätten ist das kastige Bauwerk am Goetheplatz noch in Betrieb.
Es war eigentlich mein erster langer Film, den ich gemacht habe. Es war mit dem WDR damals und ausgelöst durch Wim Wenders. In so einer Filmzeitschrift hat er über den Filmvorführer der Berlinale so toll geschrieben, wo ich dachte, eigentlich ein wunderbares Thema, mal hinter die Leinwand zu gucken, wie es dazugeht, und habe hier in München rumgesucht, bis ich den Alois Gogolzer gefunden habe und war dann sehr angetan. Und da haben wir uns gesagt, wir setzen uns in den Projektionsraum rein und gucken mal, was da so alles passiert.
Susanne Schmidt leitet unter anderem das zentral gelegene Kino Neues Rottmann. Sie hatte sich Peter Gödels Film zu den 70. Münchner Filmkunstwochen ausdrücklich gewünscht.
Der Film heißt eigentlich Alois Gogolzer, der Filmvorführer. Das Zelluloid lässt einen nicht los. Und das machen wir eigentlich anlässlich 70 Jahre Neues Rottmann. Die Filmkunstwochen, da freue ich mich das ganze Jahr drauf. Und da darf ich machen, was ich mag. Und da kann ich ein wildes Programm machen und auch ganz exotische Sachen zeigen. Und unterm Jahr ist es halt nicht drin. Und es ist aber halt so schön, dass es so kompakt und so eingeführt ist.
11 Münchner Programmkinos beteiligen sich im Jubiläumsjahr an den Filmkunstwochen, die bundesweit einmalig sind. Ins Leben gerufen hatte sie der legendäre Kino- und Verleihbetreiber Fritz Falter. Er wollte Klassiker wie Kinder des Olymp oder La Dolce Vita wieder auflegen und vor allem Touristen in der flauen Sommerzeit ins kühle Dunkel locken. Werner Scholz nimmt mit seinem Filmeck Gräfelfing seit 1974 an den Filmkunstwochen teil und erinnert sich an Fritz Falter.
Ich habe da mal gearbeitet bei ihm. Die Leute sind bei strömenden Regen angestanden und er hat ja auch einen eigenen Filmverleih. Er hat diesen Konsul-Filmverleih und da hat er auch diese Filme gespielt, französische Filme, Hafen im Nebel und so. Und verschiedene Filme mit Gérard Philippe. Da lief ein Film 14, 15 Wochen immer ausverkauft. Also man sagen, Schwabing kann man alles zeigen. Schwabing geht immer. Und sonst bei uns in Gräfelfing, im Vorort von München, es ging auch recht gut, aber es ist halt irgendwie schwieriger geworden.
Die Pandemie hat offenkundig Teile des Stammpublikums vom Kinobesuch entwöhnt. Die Aussichten für den Herbst sind angesichts der Energiekrise ungewiss. Selbst der Director's Cut von Francis Ford Coppolas Klassiker The Outsiders lockte nicht einmal ein halbes Dutzend Zuschauer an. Doch die von Dunja Bialas und Ludwig Sporrer organisierten Filmkunstwochen wollten nicht nur nostalgisch auf die goldenen Jahre der Filmstadt zurückblicken, sondern setzen auf neue Impulse. So gibt es Rubriken wie Kino wie noch nie, Kino der Zukunft oder sogenannte Filmlectures. Die Journalisten Anna Edelmann und Thomas Willmann ließen zu später Stunde magische Momente aus rund 46 Filmen aufleuchten.
Das war ein kleiner Ausschnitt aus der Doku Cinemania von Angela Christlieb und Steven Kajak über eine Gruppe von New Yorker Cinephilen oder Filmverrückten. Ganz so weit wie die, dass man findet, man bringt lieber jemand um, als dass man beim Film gestört wird, sind wir mit unserer Filmleidenschaft noch nicht.
Keine Sorge.
Es artet trotzdem schon ein bisschen aus manchmal und man gibt sich so in Bereiche der Filmgeschichte und des Filmgeschehens, die so etwas abseits liegen und dabei macht man so manche Funde.
Schmerzlich vermisst wurde der Anfang Juli verstorbene Regisseur Klaus Lemke, zeitlebens ein innovativer Freigeist. Im zuvor gedruckten Programm der Filmkunstwochen ist er noch mehrfach als Gast aufgeführt, unter der Rubrik Münchner Legenden.
Die Münchner Filmkunstwochen. Während man dort cineastische Klassiker sehen kann, zeigt die Pinakothek der Moderne nebenan einen Klassiker der Fotografie. Albert Renger Patsch, dessen berühmtestes Fotobuch »Die Welt ist schön« heißt. Und die Fotos von dieser Welt, die sollten selbstbewusst nicht so schön sein, sondern sachlich neutral, dokumentarisch. In München kann man nun sein Frühwerk aus den 1910er und 20er Jahren betrachten. Julian Ignatowitsch hat das gemacht.
Sein Hauptwerk spielt in dieser Ausstellung nur eine Nebenrolle. Kuratorin Simone Förster steht vor einer Vitrine mit Büchern des Fotografen Albert Renger Patsch und zeigt auf das ganz am Rand.
Renger ist bekannt natürlich für Die Welt ist schön. Ich wollte absichtlich nicht Die Welt ist schön ins Zentrum stellen, sondern das zeigen, was dahin geführt hat. Und es ist eigentlich überraschend, wie viel von dem, was wir aus Die Welt ist schön kennen, in diesen frühen Serien und Büchern angelegt ist oder sich da entwickelt und herauskristallisiert hat.
Die frühen Bücher vor dem Hauptwerk 1928, das ihn berühmt machte, stehen also im Zentrum der Schau und liegen entsprechend auch in der Mitte der Glasvitrinen aus. Das sind Die Welt der Pflanze, Die Halligen, Lübeck und Wegweisung der Technik. Die Fotos aus den Bänden sind auch ringsherum an den Wänden aufgehängt und in Videos zu sehen, in denen die Bücher langsam durchgeblättert werden. Sie zeigen sofort die thematische Vielseitigkeit des Fotografen seit Beginn seiner Karriere. Er lichtete Natur, Landschaft, Menschen, Tiere, Architektur und Technik ab. In seinem unverkennbaren Stil, sachlich objektiv, mit neutralem Hintergrund, gleichmäßiger Beleuchtung und absoluter Schärfe. Renger Patsch wurde damit zu einem der Begründer der neusachlichen Fotografie.
Um im Bild im Grunde das Wesen, das Innerste, nicht die Seele. Die Seele ist vielleicht zu atmosphärisch, aber eben tatsächlich diese Wesenhaftigkeit, die Einzigartigkeit eines Objektes sichtbar werden zu lassen.
Blätter und Blüten, Häuser und Maschinen erscheinen bei Renger Patsch gleichermaßen wie abstrakte Ornamente. Man stellt zum Beispiel fest, die Nockenwelle einer Dampfmaschine hat durchaus Ähnlichkeit mit dem Blattspross einer Kalalilie. Und genau damit sind wir beim Wesen der Dinge, erklärt Kuratorin Förster.
Wenn man das kurz fasst, alles Formvokabular leitet sich aus der Natur ab, beziehungsweise hat die Grundlage in der Natur. Und es gibt auch zwischen Technik und Natur eine ganz enge gestalterische Verbindung.
Eine enge Verbindung gab es Anfang des 20. Jahrhunderts auch zwischen der Publikation von Fotobüchern und der Wahrnehmung eines Fotografen. Als Kunstform war die Fotografie noch nicht etabliert. Renger Patsch war sowieso ein Gegner der Kunstfotografie und somit auch in Ausstellungen zunächst nicht vertreten. Das Buch war das Vermittlungsmedium von Fotos, mehr in einem Bildungs- als in einem Kunstkontext.
Das war ein günstig auch zu erwerbendes Objekt, so ein Buch. Die sind meistens nicht Hardcover, sondern soft, weich gewesen, sind dünne Bücher, also auch hier die Welt der Pflanze, sind dünne, kleinformatige Bändchen, die also auch entsprechend nicht so teuer waren. Also einen guten Zugang zu Bildung, zu Wissen letztendlich in verschiedenen Bereichen ermöglicht haben.
Die Fotos von Lübeck waren gar ein Werbeauftrag, den Renger Patsch von der Stadt erhielt, den er aber bereits ganz in seinem Stil, sachlich, nüchtern, umsetzte. Sie sind das Gegenteil von Effekthascherei. Kaum Menschen, dafür Giebelhäuser, keine Geschäfte, sondern Industriehochöfen.
Bilder, die so speziell sind, dass sie eigentlich nicht mehr für die Stadt stehen, für die Stadt Lübeck, sondern für ein eigenes bildnerisches Konzept.
Beim Landschaftsband, der die Halligeninseln vor Schleswig-Holstein zeigt, durfte sich der Fotograf zum ersten Mal in der Gestaltung des Bildbandes ausprobieren.
So eine Buchdramaturgie, das ist ja ein lineares Gucken immer auf einer oder zwei Seiten. Man hat immer die Doppelseite oder die einzelne Seite und eine Leerseite. Man muss sich also eine Dramaturgie und eine Erzählweise, Erzählstruktur für Bilder, für Bildabfolgen, für lineare Abfolgen ausdenken. Und das hat er da erarbeitet im Grunde.
Die aussagekräftigsten Bilder seines Frühwerks fanden dann den Weg in sein Hauptwerk »Die Welt ist schön«, das ihm 1928 zum Durchbruch verhalf.
Das sind 100 Fotografien aus allen Themenbereichen, die dieses Konzept der sachlichen Fotografie vermitteln. Das hat eingeschlagen und an dem arbeiten sich bis heute eigentlich FotografInnen auch ab.
Zu sehen in der Pinakothek der Moderne in München, Albert Renger Patsch. In den Kulturmeldungen mit Mascha Drost geht es zunächst um das Attentat auf Salman Rushdie.
Nach der Messerattacke in den USA hat sich der festgenommene Angreifer für nicht schuldig erklärt und ansonsten geschwiegen. Damit bleibt weiter unklar, ob der 24-Jährige infolge der vom Iran erlassenen Fatwa handelte. Das Buch, die satanischen Verse, Auslöser für die Fatwa, wurde wie kein anderes von Rushdis Werken missverstanden, gerade in der islamischen Welt. Das sagte die Literaturkritikerin Sigrid Löffler heute in unserem Programm. Es sei Rushdie darin gegangen, sein eigenes Außenseitertum als Inder in England auszusprechen und Antworten auf die Frage zu finden, was ein Migranten-Ich eigentlich ausmache.
Es ging also darum, dieses Verlustgefühl, das ein Migrant ja ursprünglich hat, ein Gefühl des Selbstverlusts in der Fremde, ob man das nicht umpolen kann zu einem Gefühl der Selbstintensivierung, dass man ein Weltbürger sein kann, ein selbstbewusster Weltbürger und dass man diese Ungeborgenheit umdeuten kann, ihm eine positive Interpretation geben kann. Genau an dieser Zeitenwende ist der Roman Die satanischen Verse angesiedelt und er wurde in der islamischen Welt bewusst oder unbewusst vollkommen missverstanden. Es ging dem Autor immer um ganz was anderes,
sagt Sigrid Löffler. Der 75-jährige Rushdie ist nach Angaben seines Agenten nicht mehr an ein Beatmungsgerät angeschlossen und kann widersprechen. Als PEN-Präsident hat er sich viele Jahre für verfolgte und bedrohte Autoren eingesetzt. Und dass es dieses Einsatzes überhaupt bedürfe, hat die Co-Vorsitzende vom PEN Berlin, Eva Menasse, kritisiert. Staaten würden ihrer Verantwortung, Menschen zu schützen, oft nicht nachkommen. So sei auf den Iran in dieser Sache zu wenig Druck ausgeübt worden. Menasse nahm im Deutschlandfunk Kultur aber auch einen anderen prominenten Fall von Staatsversagen in den Blick.
Der Fall Julian Assange ist ein weiterer Skandal von Justizwillkür und Rechtsbrüchen, die aber leider in diesem Fall nicht von den üblichen bösen Regimes wie Iran und Türkei und Russland begangen werden, sondern in diesem Fall einfach von den USA, die ihn auf eine unmenschliche Weise verfolgen und der Mitarbeiter der englischen Behörden, die sich jetzt immer mehr der Auslieferung zu nähern scheinen. Und da frage ich mich natürlich schon, warum in der EU und in den europäischen Staaten da nicht größerer, auch staatlicher Protest und Widerstand geleistet wird gegen diese Behandlung von Assange, der jetzt auch schon seit so vielen Jahren in Unfreiheit lebt.
Eva Menasse vom PEN Berlin. Nach Antisemitismusvorwürfen ist die Atmosphäre auf der Documenta nach Einschätzung des Kuratorenkollektivs Juan Grupa vergiftet. Auch fühlten sich Künstlerinnen und Künstler bei der internationalen Ausstellung in Kassel nicht willkommen, sagte Farid Rakun von der indonesischen Gruppe der Süddeutschen Zeitung vom Wochenende. Manche hätten sogar Übergriffe erfahren. Auf die Frage, ob die Show möglicherweise eine Nummer zu groß für sie gewesen sei, antwortete Reza Afisina, Zitat: Wir haben Erfahrung mit der Organisation von Veranstaltungen in Jakarta. Das ist eine Stadt mit 12 Millionen Einwohnern. Die Documenta wird voraussichtlich knapp 1 Million Besucher haben. So viele Leute leben in meinem Viertel. Sie ist nicht zu groß für uns. Und mit diesen selbstbewussten Worten gehen diese Kulturmeldungen zu Ende.
Mit Mascha Drost waren die. Vielen Dank. Die Füllstände der Gasspeicher und ein Feuer in einer ägyptischen Kirche, das sind zwei Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Fürs Interesse an der Kultur dankt Jörg Biesler.